Und ich würde sagen, wir haben noch einen kleinen Liedbeitrag, der kommt aber danach der Predigt, da passt das, denke ich, ganz gut. Und ich würde gerne einen kurzen Blick mit euch werfen hinein ins Johannesevangelium. Wenn wir da mal hineinschauen, Johannes Kapitel 4, und ich würde gerne dort die Geschichte über den königlichen Beamten mit euch heute Morgen betrachten. Johannes Kapitel 4, und wir lesen nicht ab Vers 43, wie es hier angegeben ist, sondern ab Vers 46 bis zum Ende des Kapitels. Und da heißt es, er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein gewisser königlicher Beamter, dessen Sohn krank war in Kapernaum. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, denn mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und sagten, dass sein Knabe lebe. Er erfragte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Da sagten sie zu ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies aber tat Jesus wiederum als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Bis dahin. Nun, ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn wir mal ins Johannesevangelium blicken, die Teilnehmer der Jugend sind jetzt ausgeschlossen, die wissen es, da haben wir es nämlich erst gemacht. Da gehen wir gerade durchs Johannesevangelium. Warum ist dann das Johannesevangelium geschrieben worden? Was ist der Grund für das Johannesevangelium? Was ist der Grund, dass genau die Wunder zum Beispiel im Johannesevangelium erwähnt werden, die Johannes dort erzählt? Wer weiß es?
Wir glauben, dass Jesus das so macht.
Richtig. Am Ende des 20. Kapitels im Johannesevangelium sagt Johannes selber, dass er diese Zeichen aufgeschrieben hat, damit wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja? Das heißt, das Johannesevangelium eignet sich deshalb in ganz besonderer Weise für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Na, ganz anders bei der Offenbarung sind wir dann draufgekommen. Na, die Offenbarung ist nämlich für wen geschrieben? Ja, da steht für meine Knechte. Na, das heißt, die Offenbarung kann ich nicht verstehen, na, ohne dass ich Gottes Geist habe. Das Johannesevangelium ist ein Buch, das geschrieben ist, ganz besonders, um den Glauben an Jesus zu wecken, aber dann natürlich auch für uns, um den Glauben, dort wo wir schon gläubig sind, zu stärken. Und es ist ganz interessant, Glaube spielt im Johannesevangelium eine große Rolle. Was meint ihr, wie oft kommt das Wort Glauben im Johannesevangelium vor? Wie oft kommt es in dem Neuen Testament vor? Hat jemand eine Idee? Keine Angst, wird nur aufgenommen, aber ohne Namen. Ja? Jawohl, da musste der glauben. Sehr gut, ganz genau. Da kommt es zum Beispiel vor. Was meint ihr, wie oft im Neuen Testament das Wort Glauben erwähnt wird? 209, da sind wir schon ganz nah dran, sind 246 Mal. Und jetzt wird es interessant. Was meint ihr, wie oft das Wort Glauben im Johannesevangelium vorkommt? Also Glauben, das Verb, bitte. Ja? Habt ihr eine Idee? 30 Mal. 100 Mal. Sehr gut. 99 Mal im Johannesevangelium. Es gibt kein anderes Buch in der Bibel, das so oft das Wort Glauben verwendet. Na, die zweitgrößte Häufigkeit finden wir in der Apostelgeschichte, da sind es dann schon bloß noch 37. Na, das heißt, dreimal mehr wie der Zweitplatzierte. Das heißt, es ist wie ein Refrain, der sich durch dieses Buch des Johannesevangelium zieht. Und es gibt ein zweites großes Thema, das sich wie ein Refrain durch das Johannesevangelium zieht, das so oft erwähnt wird in diesem Buch wie in keinem anderen Buch der Bibel. Was meint ihr welches? Das Wort Zeichen. 17 Mal wird Zeichen erwähnt im Johannesevangelium. Na, das hat einen Grund. Bitte studiert mal die 17 in der Bibel, vielleicht kommt er drauf. Es ist ein sehr spannender Zusammenhang. Und es ist ganz interessant, wenn wir uns das mal vor Augen halten. Wir haben 17 Mal dieses Wort Zeichen im Johannesevangelium. Welche Zeichen oder welche Wunder werden denn explizit im Johannesevangelium erwähnt oder beschrieben? Wasser zu Wein, das war das Erste. Also erstens Wasser zu Wein.
Heilung von Blinde, Heilung.
Heilung des Blindgeborenen. Ist das wie viele Wunder im Johannesevangelium? Das ist jetzt eine gemeine Frage.
Das Dritte, das Vierte, das
nicht mal.
Das ist das Zweite, ne?
Nein. Das ist das Sechste. Heilung des Blindgeborenen. Das ist das Sechste.
Auferweckung des Lazarus.
Auferweckung des Lazarus ist das Siebte.
Heilung am Teich Bethesda.
Heilung am Teich Bethesda ist das Dritte.
Das war das Zweite.
Dann war das das Zweite, ganz genau. Das ist der königliche Beamte oder der Sohn. Nein, der Jairus ist im Johannesevangelium nicht dabei.
Ja, ist der Beste.
Genau, was haben wir noch? Speisung der 5000, wenn ich fertig verkabelt bin, das ist das Vierte. Speisung der 5000.
Jesus war auf dem See, oder? Wenn das alles runterzählen kann.
Jawohl, Jesus geht auf dem See und stillt den See, das ist das fünfte Wunder. Ja. Gang auf dem See oder Gang auf dem Wasser. Es fehlt noch was. Was ist das größte Zeichen? Jesus sagt dasselbe. Was ist das größte Zeichen im Johannesevangelium?
Jona.
Nein. Ja, das Zeichen des Jona, richtig. Die Auferstehung Jesu, und das ist das achte, was auch kein Zufall ist. Ja. Die Auferstehung. Acht in der Bibel die Zahl des
Neuanfangs,
ganz genau. Ja? Das heißt, das ist die Zahl des Neuanfangs, kein Zufall. Was haben wir noch?
Genau.
Was haben wir noch? Bitte? Die Heilung von Besessenen kommt im Johannesevangelium nicht vor. Das ist ganz spannend. Man merkt förmlich, wie der Johannes ganz bewusst sogar manche Wunder gar nicht zu Ende erzählt hat, wie wenn er uns etwas ganz Besonderes sagen will. Na, zum Beispiel als Petrus, dem Malchus, der wird auch bloß im Johannesevangelium, so viel ich weiß, mit Namen erwähnt, das Ohr abhaut, berichtet Johannes nichts davon, dass er das Ohr wieder hinmacht. Ja? Das ist interessant, im Johannesevangelium fehlt die Passage, wo Jesus das Ohr heilt. Wir erfahren nur, dass das Ohr ab ist. Ja? Also, ganz spannend. Auferstehung. Was fehlt noch? Ein letztes großes Zeichen. Denkt mal dran.
Jesus selbst,
genau, die Auferstehung sagt, das ist mein größtes Zeichen. Es gibt noch eins, denkt mal, das letzte Zeichen im Johannesevangelium, ganz zum Abschluss, 21. Kapitel. Bitte?
Himmelfahrt.
Ich habe es akustisch nicht verstanden. Die Himmelfahrt wird im Johannesevangelium nicht berichtet. Aber davor, wo treffen Sie sich? Nein, ich komme im Johannesevangelium auch nicht vor, die finden wir nur bei Lukas.
Am See
der Fischzug. Und es ist übrigens auch interessant, ja, man kann den Fischzug, den gibt es einmal am Anfang der Evangelien, nämlich im Lukas-Evangelium, und einen Fischzug am Ende, nämlich den im Johannes-Evangelium. Schaut euch die mal an, die sind komplett unterschiedlich und haben doch Parallelen. Das ist ganz spannend. Wie viele Wunder haben wir also insgesamt, von denen das Johannes-Evangelium explizit berichtet? 9. Was ist 9 mal 17? Oh, jetzt rattert es, ich höre es. 153! Was hat das mit dem Johannesevangelium zu tun?
153 Fische.
War das letzte Wunder. Ja? Spannender Zusammenhang im Johannesevangelium. Ja? Kann euch nur ermutigen, da noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Ja? Wir sehen, das ist also ein ganz spannendes und wunderbares Buch, dieses Johannesevangelium. Jetzt wollen wir hineintauchen in diese Geschichte von diesem königlichen Beamten. Das ist dieses zweite Wunder. Wir wollen nur ein paar einzelne Gedanken kurz rausziehen. Na, viel Zeit haben wir nicht, das ist ja ein Familiengottesdienst und kein Bibelschulunterricht heute Morgen. Deswegen ein paar Gedanken. Was ist die Situation, die wir in dieser Geschichte vorfinden? Was finden wir vor? Was geschieht? Da ist ein verzweifelter Vater, ganz genau. Das heißt, das Erste, das wir finden, ist die Not. Da ist ein Vater und der ist in einer großen Verzweiflung. Warum ist er in Verzweiflung? Bitte? Jawohl, weil sein Kind krank ist, das griechische Wort für Krankheit hier an dieser Stelle heißt ohne Stärke, er hat keine Kraft mehr gehabt. Ganz im Gegenteil, was sagt der Vater sogar, als er mit Jesus redet? Mein Kind liegt im Sterben. Wenn man in manchen englischen Übersetzungen heißt es, dass das Kind ist am Point of Death, an diesem Punkt, wo es kippt hinein in den Tod. Und jetzt kann man sich das vorstellen, dieser Mann war was von Beruf? Königlicher Beamter, so steht es in unseren Übersetzungen. Das griechische Wort heißt einfach nur königlich. Ne? Das heißt, er hat in irgendeiner Form eine Verbindung zum König gehabt. Das ist was das Wort erstmal explizit aussagt. Ne? Und deswegen macht diese Übersetzung Sinn. Der war eng mit dem König verbandelt. Der hat wohl im Königshaus gearbeitet, oder? Und jetzt kann man sich vorstellen, was war das wohl für ein Mensch? Was hatte der? Bitte? Der war mit Sicherheit reich. Also der gehörte nicht zu den Armen der Bevölkerung. Jetzt wird der Sohn krank, was wird er wohl gemacht haben? Ja, der wird zu den Ärzten gehen, oder? Na, verstehen Sie, da kann man sich ja alles leisten. Aber es gibt keine Hilfe für diese Krankheit. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo er erkennt, da kann nichts mehr helfen. Mein Sohn muss sterben. Und damit merke ich schon, dass damit ganz automatisch eine Brücke hineingeschieht in unser Leben. Denn auch bei uns gibt es eine tödliche Krankheit, aus der es kein ärztliches Entkommen gibt. Nämlich was? Das ist die Sünde. Seht ihr, die Sünde, die uns am Ende, und das ist das Schlimme, nicht nur den körperlichen Tod bringt. Na, der ist ja Folge der Sünde. Ohne Sünde gäbe es keinen Tod, kein Sterben. Verstehen wir? Das heißt, jeder Mensch muss sterben, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Aber das Schlimme ist, die Sünde bringt noch einen zweiten Tod, so sagt die Bibel. Nämlich welchen? Was ist? Das ist der Tod, sehr gut. Und zwar welcher Tod? Was ist die Folge der Sünde? Bitte? Der geistliche Tod. Dass ich für alle Ewigkeit von Gott getrennt bin. Das ist das, was wir in unserer Sprache mit der Hölle bezeichnen. Dieser Ort, an dem der Mensch für alle Ewigkeit getrennt sein wird von Gott. Das ist furchtbar. Und Jesus beschreibt diesen Ort als einen Ort, an dem Heulen und Zähneknirschen sein wird. Die Bibel beschreibt es als einen Ort, der mit Feuer und Schwefel brennt. Na, muss man sich mal vorstellen, was bedeutet das? Na, wenn Schwefel an der Luft verbrennt, was passiert? Da bilden sich Gase, die wiederum einen enormen Atemreiz auslösen. Und wenn ich dann atme ich das ja noch mehr ein. Also ich merke, das ist ein Ort, die Bibel macht uns klar, das ist ein Ort schrecklicher Qualen. Nicht, weil Gott Lust hat, den Mensch zu quälen, sondern warum ist das ein Ort schrecklicher Qualen? Warum geht es gar nicht anders? Warum?
Weil wir das verdient haben.
Ja, aber das ist die Konsequenz, die Folge unserer Sünde. Das ist, ne? Jawohl, weil die Seele Durst hat nach Gott und die Seele, verstehen wir, Seele ist in der Bibel nicht ein Gegenstand, sondern ein Wesenszustand, oder? Dort, wo Geist und Körper zusammenkommen, ist der Mensch eine lebendige Seele. Und auch die, die ohne Christus sterben, werden auferstehen, die werden auch einen Körper haben. Die sind auch körperlich und geistlich wieder vorhanden. Die sind auch Seele in aller Ewigkeit. Aber die Seele hat Durst nach Gott. Das hebräische Wort für Seele, Nefesh, heißt Gurgel. Nein, eine Gurgel hat immer Verlangen, die hat immer Durst. Jeder von uns hat Durst in seinem Leben. Und womit will ich den Durst meines Lebens stillen? Da ist nur einer, der ihn stillen kann, und das ist Jesus. Aber wenn ich ohne Jesus hier lebe, in einer Welt, in der Gott noch gegenwärtig ist und die trotzdem schon so schlimm geworden ist, wie furchtbar muss der Ort sein, an dem Gott nicht mehr gegenwärtig ist und es keinen Ausweg mehr gibt für alle Ewigkeit. Da kann man ein wenig spüren von dem, wie schrecklich das sein muss. Das ist eine Not, wenn das ein Mensch erkennt. Wenn er erkennt, ich werde nicht fertig mit der Schuld meines Lebens und die Konsequenz ist der Tod, der ewige Tod. Das ist Gottes Gericht. Seht ihr, was macht dieser Mann in seiner Not? Was macht dieser königliche Beamte? Wovon berichtet der Text? Das mit den Ärzten haben wir geschlossen, das ist die Logik, oder? Aber was berichtet der Text, was dieser königliche Beamte tatsächlich tut jetzt? Der geht zu Jesus. Ganz genau. Dieser königliche Beamte geht zu Jesus. Das ist der einzigste Ort, wo ich mit der Not meines Lebens hingehen kann und wo mir wirklich geholfen wird. Ja, früher gab es diesen netten Werbespruch 11880, hier werden Sie geholfen, oder? Kennen wir vielleicht noch der eine oder andere unter uns. Nein, hier ist der Mann, heißt es in einem alten Lied, der helfen kann, bei dem nie was verdorben. Jesus. Dieser königliche Beamte erkennt, wenn einer mir helfen kann in dieser Not, wenn einer hier noch Rettung schenken kann, dann nur noch Jesus. Und so macht er sich auf den Weg. Und jetzt ist ganz interessant, haben wir aufgepasst, wo kam der königliche Beamte her? Wo wohnte der? In Kapernaum. Wo war Jesus? Bitte? Irgendwo habe ich schon gehört. Laut? In Kana, in Galiläa, wo er Wasser zu Wein gemacht hatte, oder? Na, da war Jesus. Und jetzt macht sich also dieser königliche Beamte auf den Weg von Kapernaum nach Kana. Das ist nicht wie von Ruderatshofen nach Marktoberdorf oder von Untertingau nach Geisenried. Das waren ungefähr 40 Kilometer Fußweg auf Straßen, die nicht asphaltiert waren. Da kann man sich vorstellen, das war ein anstrengender Weg. Und es ging an vielen Stellen bergauf. Aber er macht sich auf diesen Weg. Und das ist auch interessant. Da ist ein königlicher Beamter, was hätte der denn machen können? Der hätte doch auch jemand schicken können. Also ich als Beamter gehe da nicht raus, aber ich habe Knechte, die schicke ich. Nein, der geht selber. Was bedeutet das für diesen königlichen Beamten? Es ist ihm wichtig. Was zeigt uns das noch über ihn?
Er hat sich erniedrigt.
Der weiß, das muss ich selber machen. Das ist zu wichtig. Und er erniedrigt sich als königlicher Beamter, nicht seine Knechte zu schicken, sondern selbst zu gehen. Und auch wenn er dann vor Jesus steht, da heißt es, das ist ja schön, wenn wir mal hineinschauen, bei uns in den Vers 47, wie redet er denn mit Jesus? Da steht ein kleines Wort dabei. Ging er zu ihm hin und bat ihn, er bittet ihn. Da ist keiner, der mehr der Befehle erteilt, sondern er weiß, wenn Jesus hilft, dann nur aus Gnade. Ich habe nichts, womit ich Gottes Hilfe begründen könnte, warum er es tun muss. Seht ihr, das ist Demut. Und das ist genau das Richtige, die richtige Herzenshaltung. Die Bibel verspricht uns, dass der Hochmütige, der hat keinen Erfolg. Aber wo ich mit einem demütigen, mit einem gebrochenen Herzen zu Jesus komme, dann werde ich erleben, dass Jesus hilft. Das gilt für die Nöte meines Lebens, die ich so im Alltag habe, ganz genauso wie für die größte Not, die Sündennot. Gerade da, wo ich zerbrochen bin, gerade da, wo ich mit mir selbst ans Ende gekommen bin, wo ich um meine ganze Bedürftigkeit vor Gott weiß, aber meine Zuflucht nehme zu ihm, werde ich erleben, Jesus hilft. Aber es ist wichtig, dass wir tun, was dieser königliche Beamte tat, dass wir Zuflucht nehmen zu Jesus. Bei ihm gibt es Hilfe. Nun, es ist ganz spannend. Was ist dann, was geschieht? Was passiert an dieser Stelle, als dieser Mann zu Jesus kommt? Was macht Jesus mit ihm?
Weist ihn fast ab, wenn ihr nicht.
Das ist interessant. Weist er den Mann ab? Der sagt nicht, wenn du nicht. Er sagt, wenn ihr nicht, an wen ist das gerichtet? An die Menschen außenrum, weil was macht nämlich dieser Mann?
Das Gegenteil.
Der macht genau das Gegenteil. Was macht nämlich jetzt Jesus? Na, der Mann sagt zu Jesus, du musst helfen, mein Sohn stirbt. Er bittet ihn, komm mit mir, mein Sohn stirbt. Und was macht Jesus? Was antwortet er? Dein Sohn lebt, aber was sagt er noch? Geh hin, dein Sohn lebt. Das war nicht die Antwort, die der Mann haben wollte. Was wollte der Mann hören?
Ja, aber gesund.
Aber was wollte er eigentlich haben? Dass Jesus mitgeht. Dann wäre Jesus so mit dabei und man geht gemeinsam hin und schaut sich die Sache an. Aber jetzt kommt ein ganz großer Knackpunkt für den Mann. Jesus sagt, geh wieder heim, dein Sohn lebt. Was muss der Mann jetzt tun? Jawohl, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Sehr gut. Glauben. Er muss eine Entscheidung treffen. Will ich diesem Wort Jesu glauben oder nicht? Und da lerne ich zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Das erste ist, echter Glaube braucht immer ein Wort als Grundlage. Bitte, dann müssen wir darauf achten. Es gibt so viele Menschen, auch Christen, die es ernst meinen mit Jesus und die dann an bestimmten Stellen Schiffbruch erleiden und dann verzweifelt man in seinem Glauben. Aber das Problem ist, man hat sich ein falsches Bild von Gott gezimmert gehabt. Man hat sich selber, ich habe doch so fest geglaubt, ich habe so fest dafür gebetet und jetzt kommt das Licht. Aber das hat Jesus vielleicht gar nicht versprochen gehabt. Glaube braucht als Grundlage das Wort. Denken wir an den Michael Faraday. Dem war das Wort so wichtig, dass er jeden Morgen beim Aufstehen die Bibel gelesen hat und jeden Abend nochmal gelesen hat und immer einen Abschnitt auswendig gelernt hat. Er ist nicht einen Abend ins Bett gegangen, so heißt es übrigens, ohne einen Abschnitt auswendig zu lernen. So wichtig war ihm Gottes Wort. Worauf steht mein Glaube? Dieser Mann glaubt Jesus. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Was zeigt sich jetzt? Wenn ich jemandem wirklich glaube, was passiert da? Was macht der Mann? Er glaubt.
Er vertraut.
Glaube, Vertrauen ist dasselbe Wort. Na, der vertraut, der glaubt und was macht er deshalb?
Er geht.
Das ist der Punkt. Er geht. Und das ist ganz wichtig. Glaube geht immer in die Tat über. Na, wo ich sage, ja, ich glaube das, aber ich lebe es nicht. Da habe ich bewiesen, dass ich es gar nicht glaube. Es gibt keinen Glaube ohne Tat. Verstehen? Deswegen ist auch das Leben eines Menschen, der an Jesus glaubt, gläubig geworden ist, anders wie das Leben eines Menschen, der Jesus nicht hat. Es wird Veränderungen mit sich bringen, Stück für Stück. Bitte heißt nicht, dass wir dahin vollkommen werden, na, bitte. Aber der erste Schritt, den wir im Glauben gehen müssen, ist der, dass ich lerne zu vertrauen, dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat. Dass ich aufhöre, oder? Mit eigenen Werken, mit eigener Anstrengung und einfach mich darauf verlasse, Herr Jesus, du hast es gemacht. Als der Michael Faraday kurz vor seinem Tod gefragt wurde, ob von einem Journalisten, was er denn glaubt oder ob es Gewissheit gibt, was er meint für das Leben nach dem Tod, hat er gesagt, ich meine da gar nichts, sondern ich habe Gewissheit. In der Bibel steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde mit ihm leben. Das war seine Aussage. Weiß ich das auch. Da beginnt echter Glaube, dass ich mich da drauf stelle und weiß, jawohl, Herr Jesus, du hast es vollbracht. Und dass ich jetzt im Vertrauen auf dieses Wort, auch wenn ich, wir haben ja diesen Bibelvers gehabt, oder? Auch wenn ich das alles jetzt nicht sehen kann, gehe. Dass ich Schritte tue. Ich weiß, Jesus lebt. Und so gilt es mit allen Verheißungen von Gottes Wort. Wir müssen lernen, Schritte zu tun. Und das war schwierig, oder? Jetzt überlegt mal, das war um die 7. Stunde, heißt es hier. Welche Uhr war denn die 7. Stunde? 13 Uhr am Nachmittag. Ein Fußweg von 40 Kilometern, das heißt, und das macht der Text auch klar, dieser Mann kam wo hinein auf dem Heimweg? In die Nacht. Und in der Nacht, damals gab es keine Straßenbeleuchtungen, der konnte nicht weitergehen in der Nacht. Und als seine Knechte ihm begegnen und die frohe Botschaft bringen, ist es ja schon der nächste Tag, heißt es. Das heißt, dieser Mann musste mit diesem Wort Jesu wohin gehen? In die Nacht. Und jetzt kann man sich das mal vorstellen, was das für eine Nacht gewesen sein muss. Er war dann auf dem Weg nach Hause und wie brennt man jetzt wirklich nach Hause zu kommen, zu sehen, ob das stimmt oder nicht. Vielleicht kann man noch reagieren, wenn es nicht stimmt. Dann kann man sich all diese Zweifel vorstellen, die durch den Kopf dieses Mannes gegangen sind. Und jetzt geht es hinein in die Nacht und er ist förmlich verdammt zum Nichtstun. Ich kann nicht einen Schritt mehr gehen. Ich kann nur noch was tun? Glauben und warten. Glauben und warten und beten. Mehr geht nicht. Und dann kann man sich vorstellen, das waren schwere Stunden. Und die gibt es in unserem Leben ganz genauso. Stunden, in denen wir nichts anderes mehr haben. An was wird sich dieser Mann geklammert haben in dieser Nacht? An was hat er sich geklammert? An das Wort Jesu, dein Sohn lebt. Das war alles, was er hatte. War eine Aussage, Jesu, dein Sohn lebt. Mehr hat er nicht gehabt. Aber das reicht. Seht ihr, wenn es für uns hineingeht in die Nächte unseres Lebens, dann ist es so wichtig, dass wir eine Verheißung haben, an die wir uns klammern können. Dass wir ein Wort haben, auf das wir glauben können. Und was passiert, wenn wir durch diese Nächte hindurchgehen? Was passiert, was kommt nach dem Glauben?
Gewissheit.
Bitte?
Gewissheit.
Ja, die Gewissheit. Der Glaube schenkt schon Gewissheit, haben wir vorhin gesehen, oder? Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Aber was kommt... Was kommt nach dem Glauben? Das Sehen. Und so war es auch bei ihm. Stellt euch vor, diese Situation, als dieser Mann nach Hause kam und seht, mein Sohn lebt. Seht ihr? Und vielleicht geht es hier an vielen Stellen und manche Punkte sowieso. Na, manche Dinge werden wir hier in dieser Erde schon sehen können. Da werden wir erleben, wie Gott Verheißungen erfüllt. Aber es gibt Dinge, die werden wir erst in der Ewigkeit sehen können. Und da gilt es hier auf dieser Erde durchzuglauben und zu wissen, dass gerade durch den Glauben Gottes unsichtbare Kraft in meinem Leben wirkt. Und dann werden wir sehen, wenn wir in der Ewigkeit sind. An dieser Stelle würde ich einfach schließen. Ich denke, das waren vier Punkte. Die Not, zu Jesus kommen und dann glauben auf dem, was Jesus uns zu sagen hat in seinem Wort. Und am Ende kommt das Sehen. Ich würde an der Stelle gerne schließen. Ich habe noch eine letzte Kleinigkeit für die Kinder dabei. Aber bevor wir die machen, dürfen der Jeremias und der Edi uns noch ein Lied singen. Und wenn ich alles richtig im Kopf habe, passt das Lied ganz gut zum Inhalt der Predigt. Vielen Dank schon mal.